On vous abandonne.
Ouais, c'est ça. C'est beaucoup, c'est fini. Et on se retrouve dans 15 jours. On vous laisse en compagnie de Frank Breckschneider, Monsieur Comet, qui remanie Clock DVA. Donc on reste du côté de Sheffield, puisqu'on venait d'entendre à l'instant un second titre de Stephen Malinder, ex-Cabaret Voltaire.
C'est pas beau la vie.
C'est super.
Allez.
Et puis on vous rappelle que vous pouvez vous connecter sur le site de la Fédération Anarchiste pour essayer de retrouver le podcast de ce soir. fédération-anarchiste.org/RL Radio Libertaire. Salut.
C'était Seppuku. Ciao.
Like anybody say, I get up real lazy. It takes me about 3 hours to get moving every day. And then I close my eyes, do whatever, watch a little television, go outside, eat, look around, make some music, make some art, whatever. Watch the ball games. I don't know, it's essentially the same thing every day. Like anybody's life generally. At the moment, man, there's nothing really happening.
Yeah. Jabuza main Jaboon.
Wow. We'll be right back. Am Ende waren es 2 Jahre. 2 Jahre Strafkolonie und damit zumindest 1 Jahr unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Berufung seitens der Verteidigung ist dabei noch möglich. Die Tatsache, dass einige von ihnen Kinder haben, ein gutes Führungszeugnis und eine positive Sozialprognose, soll zu diesem vergleichsweisen milden Urteil geführt haben. Schließlich ist die ausführende Richterin nicht dafür bekannt, unter das geforderte Maß zu weichen. Jedenfalls nicht oft. Bewährung wurde dabei aber ausgeschlossen, soll das Urteil doch auch abschreckend sein. Vielleicht auch abschreckend für die hunderten Demonstranten außerhalb des Gerichts. Sympathisanten und Gegner von Pussy Riot versammelten sich da, die bunte Masken als Zeichen der Solidarität überzogen, wurden auch gleich verhaftet. Auch die ankommende Oppositionsprominenz in Erscheinung von Schachgroßmeister Garry Kasparov und Linksfrontanführer Udalzow wurden eingezogen. Kasparov wehrte sich wohl auf seine Weise und biss dem Polizisten in die Hand. In vielen Städten außerhalb Russlands, wie in Berlin, Paris und London zum Beispiel, gab es heute Solidaritätsaktionen. Aber auch landesweit in Russland wurden einige Solidaritätsmeetings, also kleine Kundgebungen, für deren russisches Wort Meeting es keine so rechte Übersetzung gibt, abgehalten. So zum Beispiel auch in Murmansk, wo Aktivisten aus dem Bürgerrechts- und Umweltumfeld während der Verhandlungen auf dem zentralen Platz in der Innenstadt protestierten. Mit Eiern wurden sie später beworfen und überhaupt, es ist nicht einfacher geworden, in Russland sich mal ebenso zu versammeln. Neben all den neuen Gesetzen, der nun möglichen Internetzensur, dem Anti-NGO-Gesetz, welches NGOs, die vom Ausland finanziell unterstützt werden, als ausländische Agenten abstempelt, oder auch dem Anti-Homosexualitätsgesetz, welches Schwulsein mit Pädophilsein auf eine Stufe stellt und diese Propaganda dann unter Strafe stellt, im Moment aber nur in wenigen Städten, aber auch schon, zum Beispiel in St. Petersburg aktiv ist, so ist neu jetzt auch das spontane Versammeln unter freiem Himmel ohne korrekte Anmeldung strafbewehrt. Strafen, die so manches durchschnittliche russische Einkommen für eine harte Probe und damit Abwägung stellen. Also, knapp 3 Stunden dauerte es, Einschätzung des Gerichts, Wiedervorlesung aller Zeugenaussagen, Beweismittel, Aufnahme, Einwände der Verteidigung und Klarstellung des Gerichts, psychologische Gutachten, Einordnung des Kirchenraumes in den rechtlichen Raum und vieles mehr. Dass Pussy Riot heute schuldig gesprochen wurden, war indes schon in den ersten Minuten klar, in denen Richterin Marina Syrova zu ihrer Marathonlesung ansetzte, während derer alle Beteiligten im Gerichtssaal stehen mussten. Inklusive der Angeklagten. Ohne Pause ging es im heißen und überfüllten Raum durch alle Details, die das Verfahren schon durchgemacht hatte. Nadjeshda Tolokonnikova, Jekaterina Samusewitsch und Maria Aljochina wurden des Hooliganismus, also des Rauditums, den man in Russland in das kleine und große Rauditum unterteilt, angeklagt. Ein Paragraph der 213er, der sattsam bekannt ist. Auch wenn Neonazis auf Migranten oder alternative Jugendliche losgehen, ist es stets Rauditum. Eine Schablone für alle Phänomene der heutigen russischen Gesellschaft. Als Pussy Riot, eine feministische Punkband, die aus noch ein paar mehr Mitgliedern besteht, die heute entweder auf der Flucht sind oder sich dann und wann anonym melden, spielten sie am 21. Februar diesen Jahres in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau ein sogenanntes Punkgebet. Mutter Gottes, Jungfrau, vertreibe Putin. Der Chef des KGB ist ihr oberster Heiliger, führt die Protestierer bewacht in Haft, um den Heiligsten nicht zu betrüben, müssen Frauen gebären und lieben. Göttlicher Dreck, Dreck, Dreck. So hieß es unter anderem darin. Die Christ-Erlöser-Kathedrale ist dabei gut gewählt gewesen, eines der letzten monumentalen sakralen Neubauten und ein Besuchermagnet, auch und gerade für Touristen. Vertreibe Putin, sangen sie. Eine politische Aussage wurde in der ganzen Performance heute aber kategorisch abgelehnt, zumindest vom Gericht. Dabei hatten die drei immer wieder klargemacht, dass es ihnen mitnichten darum ging, der orthodoxen, also rechtsgläubigen Kirche Russlands Angst zu machen. Das macht umso mehr Sinn, wenn man sich Erinnerung ruft, dass der Patriarch der russischen Kirche, Kirill, noch vor der Präsidentenwahl aufrief, Putin zu wählen. Diese Verknüpfung von Kirche und Staat treibt seit einiger Zeit wieder groteske Züge, könnte man meinen. Der Gürtel der Jungfrau ersetzt keine Demonstrationen, singen sie außerdem im Punkgebet, denn als dieses als heilig geltendes Artefakt von Griechenland nach Russland ausgeliehen wurde, fuhr die gesamte Staatsduma zum Flughafen in Scheremetjewo in Moskau, um besagten Gürtel willkommen zu heißen. durch Küsse. Später war der Gürtel dann auch in besagter Christus-Erlöser-Kathedrale zu sehen. Deren Mitarbeiter wiederum seien von der Performance von Pussy Riot so verstört gewesen, dass dieser Fakt auch gefühlt die gesamte Begründung für das heute gefallene Strafmaß auszumachen scheint. Eine Stunde wurden quasi nur die Zeugenaussagen der Kirchenmitarbeiter verlesen, über die seelische Verstörung sinniert, wobei die Richterin gerne betonte, wie aufrichtig der orthodoxe Glaube der Zeugen sei. Dass sich die Angeklagten selbst als Feministinnen bezeichnen, wurde etwas stärker betont verlesen und auch, dass sie der Auffassung seien, Feministin sei nicht als Schimpfwort zu verstehen. Auch die Tatsache, dass unter den Angeklagten Vegetarierinnen seien, war eine erneute Verlesung wert und ebenso Nadjeschda Stolokonnikovas doppelte Staatsbürgerschaft, hier der kanadischen und russischen. Am Ende ging es immer wieder um religiöse Regeln, die da verletzt wurden, dass man zu viel Haut gesehen hätte oder als Frau sowieso nichts vor dem Altar zu suchen hat, beziehungsweise nicht mit dem Rücken zu diesem zu stehen hätte. Das alles wäre beleidigend, respektlos und unangenehm für die Mitarbeiter gewesen. Solche Beleidigungen lassen sich wohl auch in Geld ausdrücken, zumindest fordern in St. Petersburg einige Gläubige 8,5 Millionen Euro Schmerzensgeld von Madonna, die dort für die Rechte von Homosexuellen eintrat. Aber auch an Pussy Riot wurden Forderungen gemacht, wenn auch nicht an die drei Inhaftierten. Ein weiteres Mitglied aus Novosibirsk wurde von dortigen Anwälten um 30.000 Rubel, also knapp 800 Euro, verklagt, aufgrund der moralischen und seelischen Schäden, die der Auftritt in Moskau verursacht hätte. Artjom Loskutow, ein in Novosibirsk ansässiger Künstler, der vor einiger Zeit maskierte Jungfrau-Maria-Puppen verteilte, mit orthodoxem Kreuz, in welchem Svobodu, Pussy Riot, Freiheit für Pussy Riot, eingraviert war, wurde zu 1.000 Rubeln, 25 Euro, verurteilt. 2 Jahre Strafkolonie nun, ein Strafmaß, das vielleicht noch anfechtbar ist, wobei die drei eines schon im Vorhinein ausgeschlossen haben, Putin um Gnade zu bitten. Der wiederum genau einmal in der Öffentlichkeit zurückrudern musste, als er behauptete, bei seinem Gespräch mit dem englischen Premier David Cameron hätte Pussy Riot keine Rolle gespielt. Cameron widersprach, sehr wohl wäre Pussy Riot ein Thema gewesen, und Putin diktierte daraufhin, dass er ja für ein mildes Strafmaß sei, die U-Haft könnte Strafe genug sein. In diese überraschende Forderung stimmte auch der nun ja Chefideologe der russischen orthodoxen Kirche, Sjevolod Chaplin, mit ein. Bekannt dafür, dass er einen kurzen Draht zur Duma hat. Gewissermaßen ist das Strafmaß ja auch mild, legt man zumindest andere Prozesse von Richterin Zyrova in genau diesem Gerichtssaal als Maßstab zugrunde. Das Ganze ist in jedem Fall als Warnschuss zu verstehen. Wie gesagt, die ersten 100 Tage von Putins erneuter Ministerpräsidentschaft sind durch härtere Daumenschrauben geprägt. Hier gilt es nun auch, die anstehenden Prozesse gegen die heute verhafteten Sympathisanten von Pussy Riot zu beobachten, so sie beginnen. Krakeelnde Unterstützer der Strafe wurden aber heute nicht weggeschlossen. Und dass Pussy Riot zumindest im Gerichtssaal keine Reue zeigten, wurde auch mehr als einmal erwähnt. Wie auch immer, rechtzeitig zur Urteilsverkündung luden die verbliebenen Pussy Riot-Mitglieder ein neues Stück ins Netz. Putin, Sashigayet Kastri. Putin entzündet das Feuer.
Предмет для полюции. Страна идет. the economist, Homo sapiens is Homo economicus. That is the human robot. The human robot is perfectly rational, possesses all the relevant information, knows exactly what it wants, and never makes a mistake in calculating how to get it. His her interaction with other human robots is purely instrumental and is unbound by any ties of social affection, loyalty, or anything else. If this seems a slightly unfair characterization of Homo economicus, we need only take economists at their word. Nobel laureate Robert Lucas said, "My aim is to construct a mechanical, artificial world populated by interacting robots that is capable of exhibiting behavior, the gross features of which resemble those of the actual world." Now, how is Homo economicus supposed to behave? Neoclassical economists seem to believe two things about human beings. One is they maximize their utilities, aim for the biggest bang they possibly can, and B, they optimize. That is, they calculate the most efficient course of action and possible options to achieve their goals. This gives the economist and everyone else a reliable basis for predicting their behavior. Economics equivalent of the force of gravity, ensures that a continual tendency towards equilibrium. Now, it has to be said that many economists would regard this as a caricature of their beliefs. They deny that people, they hold people to be necessarily selfish or greedy, but they are committed to studying maximizing behavior, optimizing behavior. It's possible to insert altruism into this maximizing framework, certainly, but not obvious why altruism is best understood in a maximizing framework. It actually could be the case that one has a much better understanding of what altruism is if one drops the maximizing assumption. But economists can't do that. Secondly, neoclassical economists wouldn't claim that individuals have the time or inclination to do the precise calculations for each transaction required by optimizing a behavior, or indeed that they have the computational capacity to do it. But they would claim that someone does the calculation for them.